hat mein Papa mir dann gesagt, du, deine Mama wird nicht mehr wiederkommen. Und ich muss sagen, in dem Moment war das Letzte, woran ich gedacht habe, tatsächlich der Tod. Ich habe gesagt, oh, Mama ist ausgewandert, was ja gar nicht möglich ist, wenn man auf einer Palliativstation, ich habe sie ja einen Tag vorher auf einer Palliativstation noch gesehen, aber in dem Moment wirkte das so fern für mich, ob es der Abiball war, Studiumsbeginn, Schulwechsel von der Grundschule dann auf die weiterführende Schule. Es waren immer wieder so Knackpunkte, wo ich dachte, ach krass, und hier kommen alle mit ihren Müttern hin und ich bin hier ohne meine Mama so. Trauer fühlt sich an, wie wenn ich in einen Kaktus renne und die Stacheln dann nach und nach rausziehe. Und das kann nach Jahren immer noch wehtun, weil ich vielleicht irgendwie eine Wunde ist nochmal aufgegangen oder ich habe einen Stachel vergessen. Es kann auch was Gutes haben. So Trauer ist eins von vielen Gefühlen. Und Freude funktioniert nicht ohne Trauer. Und Trauer funktioniert nicht ohne Freude. Und von daher bin ich dafür eher dankbar, dass das Gefühl nicht weggeht.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast hat seine Mutter verloren, als er 7 Jahre alt war. Der Grund oder die Gründe: Alkoholismus, Depression und Krebs. Nach dem Tod schickte sein Vater ihn zu einer Trauerbegleitung nach Gelsenkirchen und heute, quasi knapp 20 Jahre später, leitet er dort im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung selbst Trauergruppen. Wie der Tod das Leben und auch den Lebensweg schlagartig ändern kann und was sein heutiges Lehramtsstudium mit dem Tod der Mutter zu tun hat, darüber spreche ich mit Moritz Melcher.
Sehr schön, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Vor allem freue ich mich, dich ja quasi hier in der Wirkungsstätte im Lavia-Haus zu treffen, zu besuchen. Wir sitzen im Musikzimmer. Hier steht ein Klavier, hier stehen Gitarren, hier stehen Klangschalen, hier steht ein Xylophon, hier steht eine riesige Glocke. Da hängt noch eine Trompete. Ich glaube, das ist nur Deko. Kannst du mal sagen, was ihr hier im Musikzimmer eigentlich so macht?
Ich glaube, die Idee, also wie ich das kennengelernt habe, kam daher, dass wir auch Freizeiten mit Kindern, Jugendlichen und Familien machen, einmal im Jahr, wo wir wegfahren und uns ans Lagerfeuer gesetzt haben, Gitarre gespielt haben, zusammen gesungen haben. Und das irgendwie, das war mehr als nur, wir sitzen zusammen und machen Musik. Das hatte eine ganz andere Energie, da hat man gemerkt. Manchmal wurden Lieder gespielt, die Angehörigen mit ihrem Verstorbenen verbunden haben. Und das war einfach irgendwie, das hatte eine heilende Wirkung, das dann in der Gemeinschaft zu tun. Und da kam dann die Idee auf, glaube ich, wenn wir größere Räumlichkeiten bekommen, die wir jetzt hier im Lavia-Haus Gott sei Dank haben, gibt es einen Raum, der Musik gewidmet ist. Und dann haben wir hier die Gitarrenbässe, das Klavier stehen. Und entweder wir haben eine Einzelbegleitung, die ist darauf, wo ein Kind sehr musikalisch ist, dann kann man das super nutzen, über Musik ins Gespräch zu kommen, Musik als Thema zu behandeln, Musik und Trauer, wie das miteinander verbunden ist, darüber zu quatschen. Oder es kommt jemand, der hat gar nichts mit Musik zu tun und hat hier die Möglichkeit, mal alle Instrumente auszuprobieren. Ich glaube, Musik ist so ein Urbedürfnis der Menschen. Und so geben wir jedem hier die Chance, Musik machen zu können. Ob professionell oder einfach mal auf dem Klavier rumklimpern. Beides verfehlt seine Wirkung nicht. Das ist immer sehr schön zu sehen, wenn Kinder und Jugendliche, vor allem Kinder, wie fasziniert die davon sind, dass da Töne rauskommen, wie viel Spaß die daran einfach haben. Es kann auch einfach ein super Eisbrecher sein.
Ja, vor allen Dingen, weil man es einfach mal darf, ne? Also man darf einfach drauf rumhauen und es gibt niemanden, der vielleicht auch meckert und sagt, hör auf rumzunerven oder sonst irgendwas.
Ja, genau. Also das erlebe ich auch ganz viel in der Schule, wenn da ein Schlagzeug steht. Das Schlagzeug ist mal perfekt dafür und die Leute haben einfach mal Lust, da drauf rumzuhauen. Das ist immer richtig toll zu sehen, wie die Leute anfangen zu strahlen dabei, weil es einfach so, einfach ein Freiheitsgefühl. Man kann einfach so laut sein, wie man will. Ich meine, genau das erfüllt man dann hier auch. Gut, jetzt haben wir kein Schlagzeug stehen, aber einmal so laut auf dem Klavier rumzuspielen, wie man mag. Wer will das nicht?
Also tu dir keinen Zwang an, ne? Wenn du zwischendurch das Bedürfnis hast, darfst du gerne jederzeit dich auch ans Klavier setzen, Moritz. Bevor wir jetzt irgendwie weiter über Trauerarbeit reden und über deine Geschichte, lass uns starten, wie immer in diesem Podcast, zuerst mit der Frage jetzt noch, Fenster oder Gang, wo sitzt du lieber?
Jetzt müsste ich mich natürlich für eins entscheiden, ne? Ich hab mir Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, im Flugzeug finde ich Fenster sehr, sehr cool, weil man da halt so mal von oben die Welt betrachten kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Gang finde ich irgendwie stressig. So, da muss man immer aufstehen und am Fenster sitzt, man sieht alles. Und ich meine, wenn man auf Toilette muss, kann man trotzdem fragen, ey, ich muss mal raus. Und dann musst du am Gang sitzen, da siehst du nichts und musst trotzdem aufstehen. So, entweder für dich oder für alle anderen. Und ich glaube, in der Gruppe, wenn ich Zug fahre oder so, ist mir das eigentlich relativ egal. Da freue ich mich einfach, wenn ich mit netten Menschen zusammensitzen kann und wir alle Plätze beieinander haben.
Cool. Hey, und lass uns, bevor wir jetzt einsteigen, noch mit einem anderen Ritual von euch quasi, so ein bisschen auch von den Trauergruppen einsteigen. Es gibt nämlich bei euch immer große Backsteine, viereckige Steine, die bemalt sind, quasi ja eine Art Würfel, auf jeder Seite ein Symbol. Und ihr macht das, glaube ich, in fast immer in allen Trauergruppen so, dass jeder einmal diesen Stein in die Hand nimmt und sich ein Symbol aussucht, was darauf ist und sagt, mit welchem Gefühl er heute hier ist. Und die Symbole sind ein Smiley, eine Sonne, eine dunkle Wolke, viele Punkte, ein Herz. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Eine Träne, genau. Lass uns das doch auch mal machen. Nimm den doch mal gerne in die Hand und sag mir, mit welchem Gefühl du heute hier bist.
Ich bin definitiv, ich hätte gerne die Sonne genommen, aber die Sonne scheint nicht. Egal. ich glaube, ich nehme das Herz und den Smiley. Den Smiley, weil ich einfach gut drauf bin. Ich freue mich, dass du mich gefragt hast, dass wir das machen, dass wir das zusammen machen hier. Auch hier im Lavierhaus, das finde ich richtig cool. Und das Herz nehme ich, ich weiß nicht, ich komme langsam in Weihnachtsstimmung. Es sind nicht mehr so viele Termine und Weihnachten ist in Sicht. Und da finde ich das einfach schön. Das ist hier quasi der perfekte Jahresabschluss oder Vorweihnachtsabschluss, da freue ich mich richtig drüber. Genau. Mit welchen Symbolen bist du hier?
Voll schön. Ja, das ganz kurz muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir diese Folge eben kurz vor Weihnachten aufzeichnen, weil sie ein bisschen später rauskommt. Ich glaube, ich habe diesen Stein jetzt in der Hand und überlege, ich glaube tatsächlich auch mit dem Herz, weil ich bin so ein bisschen bei dir. Also ich freue mich auch so ein bisschen jetzt, dass es ein bisschen ruhiger wird Ende des Jahres, beruflich und privat, und freue mich einfach auf ein bisschen Zeit mit den Liebsten und Weihnachten und die Feiertage. Und freue mich sehr, heute hier zu sein nochmal, weil das muss man ja auch sagen, ich bin ja inzwischen öfter mal hier, weil ich ja hier auch die Ausbildung quasi mache zum Trauerbegleiter. Das heißt, ich kenne das Haus und kenne dich. Und freue mich aber sehr, dass du gesagt hast, ja klar, ich erzähle meine Geschichte, komm vorbei und wir quatschen darüber. Deswegen bin ich auch mit dem Herzen da. Ich stelle den jetzt mal wieder ab, den Stein. Was hast du eigentlich, Moritz, für erste Gedanken, wenn du an deine Mutter denkst?
Gute Frage. Ich habe die Frage schon öfter mal gestellt bekommen und so die gleiche Antwort kann ich nicht immer geben, weil das verändert sich natürlich im Laufe der Zeit, hat sich über die Jahre immer wieder geändert. Wenn ich jetzt daran denke, eine entfernte Erinnerung aus eigener Erfahrung von früher, das ist ja, hast du auch schon gesagt, fast 20 Jahre her, und gleichzeitig ganz viele schöne Erinnerungen aus Erzählungen von Menschen, die ich sehr liebe, von meinen Großeltern, von meinem Vater, über meine Mutter, tatsächlich aber gar nicht mehr so sehr an eine Mutterfigur für mich, also es einfach so lange her ist und ich so klein war, dass ich mit meiner Mutter, es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Bindung als die ich zu meinem Vater zum Beispiel habe, einfach weil ich mit dem viel, viel mehr Zeit in meinem Leben verbracht habe und natürlich dann durch den Verlust meiner Mutter auch nochmal eine andere Bindung aufgebaut habe. Aber ich glaube, das sind so die ersten Gedanken, die in meinem Kopf kommen. Und vom Gefühl her so eine Mischung aus ein sehr zufriedenes Gefühl, weil nach dem Tod meiner Mutter so viel Tolles passiert ist und alles, was ich heute mache, ganz viel dadurch irgendwie erst ausgelöst wurde oder angestoßen wurde. Und natürlich gleichzeitig auch ein wehmütiges Gefühl, weil egal wie lange das her ist, egal wie sehr die Erinnerung verblasst, ist das natürlich trotzdem meine Mutter, die ich sehr, sehr geliebt habe und liebe. Und von daher ist das so eine Mischung aus Wehmut und aber auch ein sehr, sehr wohl, so ein bisschen wie, wenn man sonntags morgens aufsteht und noch im Bett liegt und es ist alles wohlig warm. Das ist so die Mischung daraus, glaube ich.
Ist doch eigentlich ein schönes Gefühl, ne?
Sehr,
ja. Bist du aber auch manchmal wütend oder manchmal traurig? Verändert sich das? Ist das manchmal unterschiedlich?
Definitiv ist das unterschiedlich. Jetzt ist es, glaube ich, auch heute so, weil ich einfach sehr, sehr gut drauf bin. So, es ist so lange her und man ist vielleicht gar nicht mehr so häufig traurig, aber dann hat man mal einen richtigen Scheißtag und dann ist auch noch die Mutter gestorben. Das ist dann so das i-Tüpfelchen obendrauf. Und natürlich, da bin ich dann seltener traurig, öfters mal wütend und natürlich auch manchmal so ein bisschen in Selbstmitleid baden, so dieses, warum ist mir das passiert? Das kommt dann schon häufiger nochmal vor. Aber das, wie gesagt, das hängt ein bisschen von der Tagesstimmung ab. Also es kommt bei mir vor allem eher, wenn ich einen schlechten oder stressigen Tag habe, dann kommt das nochmal so oben drauf, wo ich dann da nochmal drüber nachdenke.
Und das, obwohl du ja quasi direkt danach, quasi mit 7 dann ja schon auch eine Trauerbegleitung gemacht hast. Glaubst du denn eigentlich, dass sich das jemals nochmal wieder ändern wird in deinem Leben? Dass diese Gefühle immer mal wieder aufkommen?
Nee, das glaube ich nicht. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, weil die Erinnerung oder ja doch die Erinnerung an meine Mutter erstens wachgehalten wird, das ist eine schöne Sache. Ich glaube, viele haben Angst davor, den Verstorbenen zu vergessen oder dass er in Vergessenheit gerät. Das einmal. Und ich glaube, Trauer, das geht nie weg. Das ist etwas, was sich über Jahre, das hat verschiedene Stadien, das verändert sich immer wieder. Das habe ich auch in den Gruppen beobachtet. Jetzt für mich persönlich, meine Mutter ist früh gestorben und trotzdem, ob es der Abiball war, Studiumsbeginn, Schulwechsel von der Grundschule dann auf die weiterführende Schule, es waren immer wieder so Knackpunkte, wo ich dachte, ach krass, und hier kommen alle mit ihren Müttern hin und ich bin hier ohne meine Mama so. Andere wiederum, die all diese Wechsel, diese großen Schritte am Anfang des Lebens mit ihren Eltern zusammen gemacht haben und dann einen Elternteil verlieren werden, dass sie dann nochmal anders empfinden, glaube ich. Aber ich glaube, dass Trauer nie wirklich weggeht. Und das sage ich nicht, um Leuten Angst zu machen oder um zu sagen, ey, das ist richtig scheiße, sondern es kann auch was Gutes haben. So, Trauer ist eins von vielen Gefühlen. Und Freude funktioniert nicht ohne Trauer. Und Trauer funktioniert nicht ohne Freude. Und von daher bin ich dafür eher dankbar, dass das Gefühl nicht weggeht.
Erinnerst du dich eigentlich noch an den Moment, als du das erfahren hast damals?
Ja, sehr, sehr gut.
Wann und wo war das?
Das ist, glaube ich, eins der wenigen Bilder, die mir nicht aus dem Kopf gehen. Ich glaube, der letzte Krankenhausbesuch von meiner Mutter, der hat sich sehr eingebrannt und eben der Tag, als mein Papa mir das erzählt hat. Es war tatsächlich ziemlich eng miteinander verbunden, weil meine Mutter dann auf einer Palliativstation lag und ich nie mit ins Krankenhaus wollte. Ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, warum. Ich war aber zu dem Zeitpunkt in meinem Leben schon so häufig in Krankenhäusern gewesen, nie mit guten Erinnerungen daran, dass ich einfach, also auch bis heute, Krankenhäuser muss echt nicht sein. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die gerne ins Krankenhaus gehen, aber
die meisten so, ja.
Deswegen wollte ich nicht mit hin und dann habe ich einen Tag gesagt, ey, ach doch, heute gehe ich nochmal mit. Und das war tatsächlich dann ein Tag, bevor sie gestorben ist. Und dann war ich am nächsten Tag in der Grundschule und mein Papa ist in der Pause gekommen. Ich war richtig stolz, dass mein Papa irgendwie kam. Ich habe mich da richtig drüber gefreut, den zu sehen. Dachte mir auch so, geil, früher Schulschluss, Hammer, das ist der beste Tag meines Lebens. Dann sind wir hochgegangen zusammen und der war schon sehr reserviert und so zurückhaltend reagiert, weil ich war voller Freude, dass er da war. Er hat dann mit meiner Klassenlehrerin gesprochen und die hat dann ihre Reaktion im Blick war, sie hat auf einmal sehr betroffen geguckt und dann sind wir zusammen runtergegangen. Ich hatte dann Schulschluss so. Und auf dem Schulhof, auf dem Weg vom Schulausgang raus über den Schulhof zum Ausgang vom Gelände, hat mein Papa mir dann gesagt, du, deine Mama wird nicht mehr wiederkommen. Und ich muss sagen, in dem Moment war das Letzte, woran ich gedacht habe, tatsächlich der Tod. Ich habe gesagt, oh, Mama ist ausgewandert, was ja gar nicht möglich ist, wenn man auf einer Palliativstation, ich habe sie ja einen Tag vorher auf einer Palliativstation noch gesehen, aber in dem Moment wirkte das so fern von für mich, habe dann verschiedenste Optionen aufgezählt, die in meinem Kopf Sinn ergeben haben, warum jemand nicht mehr wiederkommen wird, bis mein Papa dann gesagt hat, nee, die Mama ist gerade gestorben. Und dann dachte ich so, boah, krass. Aber in dem Moment ist gar nicht so eine Welt zusammengebrochen, sondern ich habe das gar nicht begreifen können. Und dann gab es natürlich an dem Tag viel zu regeln. Ich bin zu meinen Großeltern gekommen. Und als ich dann auf dem Boden saß, auf einmal niemand mehr um mich rum war, da habe ich dann tatsächlich so gedacht, krass, warte mal, deine Mama ist gestorben. Was bedeutet das eigentlich? Und als das erste Mal der Gedanke kam, meine Mama wird nie wiederkommen, natürlich hatte ich mit 7 noch eine andere Vorstellung von nie wieder, als ich sie jetzt vielleicht habe oder vom Endlichsein, von der Endlichkeit. Aber da war das erstmal, wo ich so dachte, ach du Scheiße, so krass. Und dann habe ich weitergespielt und habe gemerkt, ich fange an mit den Tränen zu kämpfen. Aber ich habe mir in der Grundschule dann irgendwann mal abgewöhnt zu weinen vorne, weil ich so dachte, oh, als Junge darf man ja nicht weinen. Und dann wurde ich irgendwann wieder abgeholt. Wir saßen abends mit meinen Großeltern noch weiter zusammen. Und in dem Moment, wo meine Großeltern aus dem Raum gegangen sind, habe ich richtig angefangen zu weinen. Und bin meinem Papa in den Arm gefallen. Der saß auf der Couch und wir haben dann da, glaube ich, weiß ich nicht, für mich kam es vor wie 2 Stunden zusammen geweint und gesessen. Das tat so gut, zusammen zu weinen. Also das ist schon noch ziemlich eingebrannt, die Erinnerung, muss ich sagen.
Weinst du heute manchmal auch noch, wenn du so traurig, also weil ich habe das ganz oft tatsächlich noch, wenn ich irgendwie an meine Oma oder an meinen Vater denke oder wie du vorhin schon gesagt hast, manchmal hat man so einen schlechten Tag und dann lasse ich das einfach irgendwie auch nochmal raus und fange so an zu weinen. Passiert dir das manchmal auch noch?
Das passiert mir nicht so häufig, aber das, also das andersrum, es passiert mir nicht so häufig, wenn ich einen schlechten Tag habe. Das passiert mir viel mehr, wenn ich Menschen treffe, die ich sehr liebe und irgendwie dann gibt es eine innige Umarmung oder so und dann denke ich manchmal, weiß nicht, dann kullert mir mal so eine Träne runter oder ich weine mal mehr. Das passiert aber nicht so häufig, aber dann fühle ich mich in den Momenten, fühle ich mich einfach so geborgen und so wohl, dass ich mir denke, jetzt hier kann ich, hier will ich, also hier, meine Trauer zulassen kann ich immer, aber hier will ich auch meine Trauer zulassen und dann passiert das schon mal.
Du bist ja kurz nach dem Tod deiner Mutter, hat dich dein Vater ja quasi zu einer Trauerbegleitung geschickt, hierhin zu Mechthild, die ja quasi Mechthild Schröter-Rupipa, die dann jetzt quasi das Lavia-Haus ja gegründet hat. Weißt du noch, erinnerst du dich noch, was das für dich bedeutet hat? Hast du das irgendwie verstanden, wo du hin bist damals?
Nee, ich wusste nicht, wo ich hingehe, hinkomme. Ich hatte auch gar keine Lust. An dem Tag, wo dann der Termin anstand, dachte ich so, oh nee, muss gar nicht sein. Und wir haben in der Grundschule gespielt. Ich bin tatsächlich hingefallen, habe mir das Kinn aufgeschlagen, musste zum Arzt und dachte so, ey, aber super, da muss ich ja nicht den Termin wahrnehmen. Und da ist die Mechthild zu mir nach Hause gekommen und ich dachte so, ja, super, toll. Und die Mechthild hat sich dann meinte so, ey, ne, das ist auch gar nicht schlimm, aber lass uns doch mal hier ein bisschen quatschen. Dann haben wir uns zu mir ins Kinderzimmer gesetzt. Boden und die Mechthild hatte Lego mit dabei und in dem Moment hatte sie mich Lego Star Wars und dann war es um mich sowieso geschehen. Und darüber sind wir aber ins Gespräch gekommen und dann am Anfang dachte ich mir natürlich, cool, da gibt es immer Lego, natürlich gibt es da nicht immer Lego, aber diese Mischung aus irgendwie schöne Sachen machen und gleichzeitig darüber reden, das war einfach so schön, auch im Nachhinein noch betrachtet, dass mich das dann einfach bei Lavia, bei der Trauerbegleitung gehalten hat. Das hatte natürlich damals noch ganz andere Dimensionen, als es jetzt heute, Gott sei Dank, auch hat. Ich meine, das ist viel populärer geworden, viel mehr Leute kommen hier hin. Die Arbeit wird mir viel mehr angefragt, wird viel mehr unterstützt und das ist einfach wertvoll und schön. Ich finde das schön, dass Kinder heute immer noch, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene immer noch heute die Chance haben, zur Trauerbegleitung zu kommen und hoffentlich die gleichen Erfahrungen zu machen wie ich. Oder für sie hilfreiche Erfahrungen zu machen.
Kannst du denn mal nochmal so beschreiben, was du vielleicht noch erinnerst, was du oder ihr dann gemacht habt, außer Lego zu spielen? Weil ich glaube, dass viele so unter dem Begriff der Trauerbegleitung auch noch nicht so viel verstehen. Du sagst zwar, es ist irgendwie diese Kombination aus was Schönes machen und gleichzeitig über etwas Trauriges reden. Aber beschreib doch mal auch aus deiner Erinnerung heraus, was du dann quasi in deinen Begleitungen so gemacht hast oder vielleicht erinnerst.
Also für mich sehr prägnant, das war eine Einzelbegleitung, sind zwei Erfahrungen. Und zwar einmal am Geburtstag meiner Mutter, das war 6 Monate nach ihrem Tod. Hätte sie das nächste Mal Geburtstag gehabt? Also der Tod war im März und der Geburtstag dann im September. Und da hat die Mechthild gesagt, wie wäre es denn, wenn wir dazu ein Ritual machen? Also das ist ja ist ganz viel in der Arbeit so, dass die Verstorbenen nicht in Vergessenheit geraten, dass man lernt, mit dem Tod, mit der Trauer zu leben und der Trauer Raum zu geben, also nicht nur über Tod und Trauer zu sprechen, sondern eben Rituale zum Beispiel zu etablieren. Und an dem Geburtstag, ist jetzt kein festes Ritual geworden, aber das war, weil es der erste Geburtstag war, haben wir Raketen und China-Böller gekauft und haben auf die China-Böller das draufgeschrieben, was wir nicht mehr haben wollten, was doof war. Und auf die Raketen haben wir gute Wünsche geschrieben und alle, die zum Geburtstag da waren, haben irgendwie eine Erinnerung, die sie mit meiner Mutter geteilt haben, darauf geschrieben. Und die haben wir dann in den Himmel geschossen und ich habe irgendwie noch einen Brief geschrieben, den vorgelesen. Das war zum Beispiel etwas, woran ich mich sehr, sehr prägnant erinnere. Und weil ich viel mit meinen Großeltern auch vor allem in die Kirche gegangen bin, habe ich so gesagt, wieso macht Gott sowas Doofes, wie kann das sein? Und da hat die Mechthild gesagt, du, ich kenne eine Schwester, die lebt im Kloster, schreibt ihr doch einfach mal einen Brief. Ob man jetzt gottesgläubig ist oder nicht, aber in dem Fall hat mir das einfach, hat mir sehr geholfen. Hab den Brief da hingeschrieben, ich glaube sogar mit sehr vielen Rechtschreibfehlern. Ich glaube, der ist auch in irgendeinem Buch von Mechthild veröffentlicht. ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was die Schwester Johanna mir zurückgeschrieben hat, aber es war irgendwie hilfreich und tröstend in dem Moment für mich. Und das zum Beispiel, und das übertragen auf die Arbeit, dass wenn Kinder und Jugendliche in die Arbeit kommen, dass man schaut, was sind die Interessen, was sind die Fragen, die Kinder haben, über die Fragen zu sprechen. ein offenes Ohr zu haben, weil wenn Kinder zum Beispiel das Gefühl haben, manchmal steht der Papa noch hinter mir und ich habe das Gefühl, er legt die Hand auf meine Schulter, haben vielleicht die Kinder im Umfeld nicht so viel Verständnis dafür, vielleicht auch die Erwachsenen nicht, die denken, das Kind, weiß ich nicht, ist verrückt oder hat irgendwie eine psychische Störung. Und bei der Trauerbegleitung, in dem Einzelgespräch oder auch vor allem in der Gruppe, wenn die Kinder sich untereinander unterhalten, merkt man so, und vor allem die Kinder merken dann, dass ich bin nicht alleine. Oder zumindest, selbst wenn das das einzige Kind in der Gruppe ist, haben die anderen Kinder dafür aber Verständnis, weil die haben wieder was, wo sie denken, ah, irgendwie kam ich mir damit komisch vor, ich komme mir vor wie ein Sonderling. Und die anderen Kinder so, nee, du bist kein Sonderling, du bist ja nicht alleine damit. Und das ist einfach was, woran ich mich selbst erinnere, für mich, dass da immer auf mich eingegangen wurde und Verständnis gezeigt wurde. Und das ist einfach auch was ich heute in der Arbeit noch erlebe, dass das einfach fortgeführt wird. Genau.
Und man muss ja auch dazu sagen, also du hast gerade ja schon die Einzelbegleitung angesprochen und aber ja auch die Gruppen. Und du hast ja mir schon vorab auch erzählt, dass du quasi durch die Trauerbegleitung und durch Lavia gelernt hast, Gitarre zu spielen. Du hast neue Freunde gefunden quasi ja auch, weil du mit dem Sohn von Mechthild inzwischen ja auch in einer Band zusammenspielst, die quasi auch nach dem Familienhund benannt ist, Neros Friend. Und du bist dadurch auch bei den Pfadfindern gelandet.
Ja.
Glaubst du, dein Leben wäre so verlaufen bis jetzt, du bist ja Mitte 20, wenn deine Mutter nicht gestorben wäre?
Also definitiv nein. Man muss ein bisschen, wenn man das ein bisschen ausdifferenziert, also Grundlagen dafür waren da. Ich glaube, die Familie meiner Mutter ist sehr, sehr musikalisch. Ich wäre sicher irgendwie an die Musik gekommen. Mein Großvater, bei dem ich auch sehr viel, oder bei meinen Großeltern, bei ihren Eltern, habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht, vor ihrem Tod auch schon, wenn sie in den Krankenhäusern lag, und mein Papa damit was zu tun hatte, dann war ich sehr, sehr häufig auch einfach da. Mein Opa hat mir auch schon früher mal von der Pfadfinderei erzählt, aber dieser Anstoß, der kam tatsächlich dann erst durch die Trauerbegleitung, dann, weiß ich nicht, hier wurde einfach so schnell dann auch die Möglichkeit gegeben, irgendwie, da habe ich gesagt, der Mann von Mechthild, ich fand das immer toll, wenn er am Lagerfeuer Gitarre gespielt hat, der Meinrad, und dann dachte ich mir so, ey, zeig mir das doch mal. Und dann gab es irgendwie fix die Möglichkeit, eine Gitarre irgendwie zu bekommen und Gitarre spielen zu lernen. Und das war dann einfach nochmal ein Anstoß. Nicht, dass ich das von zu Hause nicht auch zur Verfügung gestellt bekommen hätte, aber hier war es nochmal eine andere Art und Weise, nicht besser oder schlechter als zu Hause, aber wie das mir nahegebracht wurde. Es war irgendwie so barrierefrei, ohne Hürde. Genau, und das Gleiche mit den Pfadfindern. Ich habe hier viel mehr gelernt, wenn ich Bock auf irgendwas habe, das dann auch zu tun. So, das hätte ich, glaube ich, vorher nicht so gehabt. Und das finde ich einfach sehr schön. Zu den Pfadfindern bin ich dann tatsächlich eher spät gekommen, ich glaube mit 18. Aber auch da hat der Malte, der Sohn von Mechthild, dann gesagt, ey, komm doch einfach mal mit, mach das doch einfach mal. Und so ist das immer wieder passiert in den Jahren. Da gab es das immer wieder Situationen, wo mach das doch einfach mal, probier das doch mal aus. Wir kennen da noch wen. Das könnten wir uns vorstellen, dass das gut funktioniert. Und das finde ich einfach schön, dass es auch so vernetzt ist und dass auch Kindern und Jugendlichen merkt, da ist ein Interesse da. Das geht ja dann über die eigentliche Trauerarbeit hinaus, aber dass das irgendwie auch vom ganzen Team hier gelebt wird, dass man Kindern und Jugendlichen dann irgendwie nochmal die Chance gibt, weiß ich nicht, Gitarre spielen zu lernen. Du bist Schalke-Fan, dann gibt es ja auch eine Zusammenarbeit mit Schalke und Schalke hilft, dass man sagt, okay, die Kinder kommen mit ins Stadion und so, und das ist einfach eine schöne Sache. Und so hat da, glaube ich, jedes Kind, jeder Jugendlicher so die Chance, irgendwas zu machen, worauf er oder sie halt Lust hat.
Also, wobei man noch dazu sagen muss, auch wenn wir in Gelsenkirchen sind und du aus Wanne-Eickel kommst, bist du kein Schalke-Fan.
Nee, also ich bin im Ruhrgebiet, das muss ich deutlich sagen, wenn es um Schalke oder Dortmund geht, auf jeden Fall Schalke. Aber eigentlich bin ich tatsächlich Fortuna Düsseldorf-Fan, ja.
Du sag mal, wie bist du denn dann selbst dazu gekommen, eigentlich hier auch Trauergruppen zu leiten? Wie ist das passiert?
Also ich fand es erstens cool, weil die Söhne von Mechthild alle Gruppen geleitet haben, da bin ich ganz ehrlich, und die waren immer so wie große Brüder und Vorbilder für mich, und das fand ich dann einfach schön, da wollte ich das auch machen, und für mich hat sich auch am Anfang gar nicht die Frage gestellt, ich fand das eigentlich immer normal, dass wenn man dann irgendwie fertig ist mit der Trauergruppe, dass man selbst irgendwann anfängt, das zu machen. Natürlich ist das nicht automatisch so, nicht jeder, der in die Trauergruppe geht, wird dann irgendwie Trauerbegleiter oder Trauerbegleiterin, das ist ja auch gar nicht zu stemmen. Aber tatsächlich habe ich dann irgendwann die Mechthild gefragt, ist das irgendwie möglich, dass ich das auch mache? Auch vor dem Hintergrund, dass ich mir so dachte, ich habe hier so viel bekommen und bin da so dankbar für und würde gerne von dem, was ich bekommen habe, irgendwie ein Stück zurückgeben, auch wenn das, was ich bekommen habe, das kann ich nie zurückgeben. Aber vielleicht kann ich Kindern und Jugendlichen da irgendwie die Möglichkeit bieten, mit meinen Ansätzen denen irgendwie weiterzuhelfen. Vielleicht machen die auch schöne Erfahrungen damit, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und tatsächlich habe ich da mit 15 oder 16 angefangen, ich glaube eher 16, in die Trauergruppe mit reinzugehen und da mitzuarbeiten. Normalerweise werden die Leute nicht so früh Trauerbegleiter. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie außerordentliche Fähigkeiten habe. Das lag da tatsächlich daran, dass ich ein Typ bin. Und wie in vielen pädagogischen Berufen sind die Männer irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert. Und so sehr man sich weiterentwickelt, was Geschlechterbilder und Geschlechterrollen angeht, nichtsdestotrotz funktioniert das bei kleinen Jungs einfach gut, wenn da auch nochmal ein Mann ist und gerade in unserer Gesellschaft sagt, weinen ist okay, Trauer zulassen ist vollkommen okay. Es hatte nochmal eine ganz andere Wirkung, die Kinder haben sich ganz anders geöffnet. Genau, und vor dem Hintergrund bin ich dann so früh schon in die Gruppen mit reingegangen. Genau, und so bin ich dann der Trauerbegleiter geworden.
Was macht ihr, wenn die hier sind? Ist es so, dass man, ne, also du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, ne, man kann Rituale sich überlegen, man kann auch einfach mal auf dem Klavier rumhauen, man kann Lego spielen, man kann auch kochen, aber wie sieht so ein Abend oder so ein Vormittag dann in der Trauerbegleitergruppe aus?
Tatsächlich in allen Gruppen recht ähnlich. Wir essen immer was zusammen, das ist in allen Gruppen gleich. Essen verbindet, Essen schafft irgendwie eine lockere Atmosphäre, zusammen essen, regt zum Austausch an. Ich habe auch oft das Gefühl, wir haben ganz oft halt den Essenspart und einen Methodenteil. Und ganz oft habe ich das Gefühl, dass beim Essen schon nicht die viel besseren Gespräche, aber so natürlich gewachsene Gespräche einfach bei rauskommen. Das ist super schön zu sehen. Genau, dann essen wir erstmal was zusammen. Bei den Kindern essen wir erstmal was zusammen. Bei anderen Gruppen isst man vielleicht erst später was, aber die Kinder, die essen auch meistens dann bei uns Abendbrot, weil es danach meistens direkt nach Hause und ins Bett geht. Mit denen lesen wir auch ganz viele Kinderbücher, so Bilderbücher. Wir malen mit denen viel, Gefühle aufmalen, welches Gefühl hat welche Farbe, welche Gefühle kennen die Kinder überhaupt, wie können die das, was sie fühlen, benennen, wie können sie sich da ausdrücken, einfach um auch mit ihrer Umwelt zu kommunizieren über das, was sie fühlen, um sich nicht als Sonderling zu fühlen, um das präzise beschreiben zu können, was sie eben fühlen, damit sie sich auch besser verstanden fühlen.
Auch dabei hilft ja im Übrigen so ein bisschen der Stein.
Genau. Ne?
Also zu gucken, mit welchem Symbol bin ich heute hier? Also was löst in mir irgendwie Gefühle aus? Ne? Also nicht nur so darüber nachzudenken, sondern irgendwie zu gucken, wie fühlt sich das für mich gerade hier heute an? Ne?
Ich glaube, darum geht es ganz viel in der Trauerbegleitung. Etwas nicht Greifbares, was trotzdem jeder Mensch, so blöd oder vielleicht auch so gut das ist, irgendwann mal im Leben erfahren wird, zu verbalisieren oder zu symbolisieren oder zu vertonen. Das spielt Kunst sowieso eine ganz große Rolle, ob ich jetzt das aufschreibe, was ich fühle, oder ob ich das singe, was ich fühle oder aufmale. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr schön zu sehen, das ist unabhängig vom Alter, das funktioniert mit allen Altersgruppen. Und tatsächlich, als ich mehrere Trauergruppen im Monat dann hatte, diesem einmal im Monat, haben wir uns Methoden überlegt und es war super interessant, dass man die gleiche Methode an sich in allen Gruppen machen kann. Natürlich passt man die so ein bisschen dem Thema an. Und es ist aber super interessant zu sehen, wie verschieden die Menschen darauf reagieren. Und das ein kleiner Appell, Kinder sind nicht unmündig. Es ist super schön, was die Kinder sagen und wie schlau und intelligent und durchdacht das ist, was die Kinder sagen. Vielleicht in einer einfacher wirkenden Sprache, aber toll, was sie sagen über Trauer. Letztens hatten wir ein Beispiel, der Junge war dann aber, glaube ich, 10. Der hat gesagt, Trauer fühlt sich an, wie wenn ich in einen Kaktus renne und die Stacheln dann nach und nach rausziehe. Und das kann nach Jahren immer noch wehtun, weil ich vielleicht irgendwie eine Wunde ist nochmal aufgegangen oder ich habe einen Stachel vergessen. Und ich dachte so, das hast du mit 10 gesagt. Das ist so schlau, so schön gesagt und so durchdacht. Ein Erwachsener hätte das nicht schlauer ausdrücken können oder schöner ausdrücken können wahrscheinlich. Und das finde ich einfach schön zu sehen. Genau, und wie gesagt, bei den Gruppen machen wir dann am Anfang immer die Steinrunde und auch am Ende die Steinrunde. Weil die Mechtel auch ganz oft sagt, man geht anders, als man gekommen ist. Selbst wenn man das gleiche Symbol wählt, ist es trotzdem immer ein bisschen anders, wenn man dann am Ende geht.
Ist es für dich in diesen Gruppen denn eigentlich so, dass du dann manchmal auch dabei nochmal an deine Mutter denkst? Wirst du oft bei der Arbeit in Anführungszeichen quasi daran erinnert?
Also ich werde jetzt nicht so getriggert, dass ich traurig werde oder so. Ich glaube, das wäre auch nicht gut für die Arbeit. Ich glaube, so eine professionelle Distanz dazu waren, ist ganz wichtig. Natürlich werde ich manchmal daran erinnert und dann denke ich mir so, ach krass, so war das bei mir auch. Und dann überlege ich mir, was kann ich von meiner Geschichte erzählen, was vielleicht auch dazu beiträgt, dass die Kinder noch mal ein bisschen mehr erzählen, vielleicht auch noch mal meine Perspektive bekommen. Ich finde, das hat ja auch ein bisschen was mit auf Augenhöhe sich begeben zu tun. Jeder erzählt offen seine Geschichte oder ihre Geschichte. Und das ist dann wie so ein Austausch auf Augenhöhe. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön zu sehen. Es ist bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen immer so, einfach auf Augenhöhe zu gehen und da ehrlich zu sein. Aber ansonsten, ich werde da nicht insofern dran erinnert, als dass ich dann da traurig werde oder so. Das ist dann eher dieses wohlwollende Gefühl, dass ich mir denke, boah, wie, ich hoffe für euch alle, die ihr hier sitzt, wenn das irgendwie ein Jahr her ist, dass ihr irgendwann für euch so das gleiche Gefühl habt wie ich jetzt, dass ihr irgendwie zurückschaut und sagt, da ist trotzdem viel Gutes passiert. Die Welt ist nicht untergegangen, das Leben ist nicht vorbei. Ich kann da trotzdem noch was Gutes rausziehen oder was sehr, sehr Gutes rausziehen und kann irgendwie einen inneren Frieden mit mir machen. Das würde ich denen gerne sagen. Ich glaube, auch in einer Gruppe habe ich das irgendwann gesagt, weil ich so dringend das Bedürfnis hatte, das mal zu sagen. Aber natürlich können die Kinder das oder auch die Jugendlichen in dem Moment nicht nachvollziehen.
Trotzdem eine total wichtige Arbeit ja auf jeden Fall und wertvolle Arbeit, und das sieht man ja eben auch an dir, ne, dass dir das geholfen hat und dass du dann irgendwann auch sagst, ich will das jetzt auch ein bisschen irgendwie wieder zurückgeben auch. Ich glaube, was sich viele Menschen vielleicht auch fragen in Bezug auf Trauerbegleitung ist, wer das eigentlich finanziert, beziehungsweise wie das läuft.
Also auf jeden Fall wird die Arbeit entlohnt. Das ist schon mal positiv. Allerdings ist das nicht groß institutionell geregelt, dass die Krankenkassen das zahlen. Hin und wieder passiert das mal, aber dann läuft das, dann wird Trauer als Krankheit abgestempelt und deswegen kann die Krankenkasse das finanzieren. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Es wird finanziert, aber Menschen, die trauern, sind ja nicht krank. Also Trauer ist keine Krankheit, Trauer ist ein Gefühl. Da könnte man auch sagen, Menschen, die lachen, sind krank. So, natürlich gibt es alles in einem zu geringen Maße oder in einem zu großen Maße ist ungesund und das ist krank. Aber auch ein Mensch, der zu viel lacht, das ist auch nicht gesund.
Das
Ein Mensch, der zu
stimmt.
wenig lacht, das ist auch nicht gesund. Ich glaube, diesen Vergleich zu ziehen, das ist wichtig. Ansonsten wird das sehr, sehr viel über Spenden finanziert. Es gibt immer wieder sehr, sehr gute Spenden, sehr großzügige Spenden. Und ich finde das schön zu sehen, dass das auch über die Jahre immer mehr geworden ist. Aber Spenden müssen auch akquiriert werden. Spenderinnen und Spender müssen akquiriert werden. Und im Endeffekt, es kann nicht genug gespendet werden. Nicht, weil wir geil auf das Geld sind, sondern weil die Arbeit wichtig ist und weil die Arbeit finanziert werden muss. Menschen stecken da viel Zeit rein und haben in der Zeit keine Zeit, irgendwie anderen Berufen nachzugehen. Und gleichzeitig bietet diese finanzielle Unterstützung auch die Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen diese wertvolle Arbeit eben zu bieten. Es ist gar nicht mal so günstig und sei es nur das Essen, so allein schon sowas. Aber das ist wichtiger Bestandteil. Wir essen nicht nur, um satt zu werden und weil wir so viel Spaß am Essen haben. So, da geht es auch um viel, viel mehr, auch für die Kinder und Jugendlichen. Und deswegen kann ich da nur aufrufen, für die Trauerbegleitung zu spenden oder für eure Trauerbegleitung vor Ort, wenn ihr das wisst, dass es das so in der Stadt gibt, dann spendet da. Also jede Spende hilft.
Ja, absolut, weil das muss man ja sagen, wir sitzen ja jetzt quasi im Musikzimmer, das hab ich ja schon vorhin oder haben wir ja am Anfang schon gesagt, aber es gibt ja hier auch eine große Küche, wo ihr dann ja eben oft sitzt und gemeinsam esst und kocht, und es gibt ja auch noch einen Dachboden und es gibt ja einen riesengroßen Garten und so, und das sind ja auch alles Dinge, die auch irgendwie finanziert werden müssen und ne, die gepflegt werden müssen und
Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass wir dieses Haus haben.
ja.
Also als ich angefangen habe, war das bei Mechthild in den privaten Räumlichkeiten zu Hause, was nur einmal mehr aufzeigt, wie wichtig ihr die Arbeit ist. Und dann hatten wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine kleine Praxis darin und dann haben wir irgendwann dieses Haus zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist großartig, dass es das gibt. Da steckt viel harte Arbeit vom Team und vor allem auch von Mechthild hinter, dass wir diesen Luxus heute haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich in Deutschland, ich glaube sogar im deutschsprachigen Raum, eines der ganz wenigen Institute, wenn nicht das einzige, das so solche Möglichkeiten hat. Aber wir sind ja nicht die einzige Stadt, wo Menschen trauern. Und von daher brauchen auch andere Trauerbegleitung Unterstützung, weil nur so kann das irgendwann ein größeres Netzwerk geben, was ein Problem oder ein Gefühl angeht, was jeder Mensch empfindet.
Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass du im Moment studierst. Du studierst ja Geschichte und Musik auf Lehramt. Und du hast mir vorab auch erzählt, dass deine Mutter ursprünglich auch mal Geschichte und Musik studieren sollte, von ihren Eltern aus, aber das eigentlich gar nicht wollte,
Ja.
sondern eigentlich im Hotel arbeiten wollte. Glaubst du, das ist Zufall?
Nee, ich glaube, das ist kein Zufall. Also natürlich ist das kein Zufall.
Weil es ist ja schon auch eine Special Kombi, ne? Also
Ja.
Geschichte und Musik in der Kombination ist
Ja.
ja schon auch eher selten.
Das stimmt. Also insofern mag es vielleicht wie ein Zufall wirken, auch auf mich, weil ich mir bei der Entscheidung, das zu studieren, dabei gar nicht an meine Mutter gedacht habe, sondern das waren tatsächlich Fächer, die ich für mich rausgesucht habe. Weil ich die schön fand, natürlich auch, weil ich viel mit meinem Opa darüber, also mit ihrem Vater über Geschichte gesprochen habe. Aber das war eigentlich nie mein Plan, irgendwie Musik oder Geschichte zu studieren. Und das ist dann auch, weil ich auch viel mit Malte, mit dem Sohn von Mächte Zeit verbracht habe, der hat dann auch irgendwann gesagt, ich würde gerne Musik und Geschichte studieren. Und dann war das so ein, auch so ein gemeinsamer Traum für mich und so ein gemeinsames Ding für mich. Dann ist mir erstmal aufgefallen, Moment mal, das ist ja, also ich habe das, glaube ich, sogar erst danach erfahren. Ich wusste das, glaube ich, vorher gar nicht. Mein Papa erzählt ja, deine Mama hat auch erstmal Musik studiert. Und dann dachte ich so, ach krass, das wusste ich gar nicht. Und insofern war es dann doch ein Zufall. Und irgendwie ist es auch kein Zufall. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich da ja in ihre Fußstapfen trete und so ein bisschen ihren Traum lebe. So.
Hast du eigentlich irgendwelche Erinnerungen, also nicht im Kopf, sondern irgendwelche haptischen Erinnerungen, irgendwelche Dinge an deine Mutter?
Ich habe die Querflöte meiner Mutter zu Hause. Ist auch wirklich mehr eine haptische Erinnerung, weil ich kriege aus dem Ding keinen Ton raus. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich da sehr unbegabt. Eine Menge Fotos von früher und man kann das Tagebuch nennen. Es sind viele einlaminierte Notizzettel oder DIN A4-Zettel, auf denen meine Mutter in den ersten anderthalb Jahren meines Lebens Tagebuch geführt hat, wie es ihr mit mir geht und wie sie das Leben als Mutter empfindet. Das ist ganz interessant. Also da steht ja manchmal drin, der kleine Moritz hat heute seinen Zahn verloren oder dem ist ein, nee, andersrum, ist ein Zahn gewachsen. aber auch irgendwie schöne Sachen von wegen, ja, heute Morgen aufgewacht, ist das ein schönes Gefühl, Mutter zu sein. Und dann genau sowas habe ich, das lese ich mir auch immer mal wieder ganz gerne durch.
Ja, weil das ist ja das, was du noch hast, ne? Also an Erinnerung oder an das, was dich an eine Mutterfigur auch erinnert. Ne? Es geht ja nicht nur um deine Mutter an sich als Person, sondern auch eben, wovon du dich ja irgendwie verabschieden musstest, sehr früh ist, einfach keine Mutterfigur zu haben. Ne? Das ist ja auch nochmal, finde ich, nochmal ein ganz anderer Punkt.
Ja, also
nur um einen Menschen in Anführungszeichen zu trauern.
Definitiv. Also für mich geht's, je länger es her ist, geht's auch immer weniger um meine Mutter als Person und vielmehr um meine Mutterfigur. Ja, und das ist, glaube ich, nochmal was, was vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Oder vielleicht auch, wo viele Menschen ein schlechtes Gewissen haben. Ich hatte da auch ein schlechtes Gewissen, als ich so dachte, boah, ich bin gar nicht, gerade so, das war ein Moment, wo ich dachte, ich bin gar nicht so traurig um meine Mutter als Person. Ich brauche irgendwie viel mehr eine Mutterfigur. Dann dachte ich so, werde ich damit meiner Mutter gerecht oder ist das ungerecht? Aber ich glaube, das ist nicht ungerecht. Also, wenn ich das so fühle, dann ist das ja auch richtig so. Und ich glaube, dahingehend hat die Trauerbegleitung auch geholfen, die Gefühle zuzulassen und sich aber auch selbst nochmal zu reflektieren und zu hinterfragen, warum fühle ich das eigentlich gerade und wie empfinde ich das gerade. Und das hilft dabei, so ein bisschen die Trauer zu differenzieren. Für mich hilft das, das muss nicht für jeden so sein.
Du hast vorhin gesagt, dass Mechthild irgendwann mal gesagt hat, man geht immer anders, als man gekommen ist vom Gefühl und ihr macht in der Trauerbegleitung immer die Steinrunde am Anfang und am Ende. Lass uns die doch jetzt auch noch mal machen. Mhm. Nimm doch noch mal den Stein und ich bin mal gespannt, ob du jetzt anders gehst, als du gekommen bist.
Ich gehe definitiv anders, als ich gekommen bin. Und zwar würde ich den Smiley weglassen. Der war so ein bisschen so eine Mischung aus Aufregung so und aber auch aus Freude auf dem Podcast. Und es hat einfach Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich finde das richtig toll, dass du dich auch auf das Thema einlässt. Und deswegen, Liebe geht ganz viel einher mit Trauer und darüber zu sprechen. Das ist einfach sehr, sehr schön und da irgendwie Anklang zu finden und Interesse daran zu finden. Und deswegen gehe ich mit dem Herzen, weil ich dir da wirklich sehr dankbar bin, dass du auf das Thema dich einlässt und da auf mich zugekommen bist und mich meine Geschichte hast erzählen lassen.
Was ich krass finde im Übrigen, dass du das tust auch und ich finde, das kann man auch anerkennen, weil das auch in Ordnung wäre, wenn man das nicht möchte. Das finde ich auch, das ist gar kein Muss und ich finde das auch mutig, dass du das tust. Ja.
Sehe ich genauso. Ich glaube, da sollte sich nicht, also das ist kein Zwang. Es können so viele Gründe dafür sprechen, nicht darüber zu sprechen, also nicht über das Thema an sich, aber es gibt so viele private Umstände vielleicht, dass jemand gar nicht in der Lage ist, das irgendwie öffentlich zu erzählen. Aber ich bin in der glücklichen Position, dass ich Rückhalt von zu Hause, von meiner Familie und von meinen Freunden habe, dass ich da so in der Öffentlichkeit auch drüber sprechen kann. Auch von Lavia den Rückhalt habe und da bin ich sehr froh und sehr dankbar für. Genau. Mit welchem Gefühl gehst du? Oder mit welchem Symbol?
Komm, ich nehme den Stein nochmal in die Hand. Ich bin mit dem Herz gekommen, weil ich mich sehr gefreut habe und ich gehe auch wieder mit einem Herz, aber auch mit dem Smiley, glaube ich. Ja, weil irgendwie ist das so schön und es freut mich so sehr, dass man irgendwie eine Dreiviertelstunde über den Tod reden kann und darüber reden kann, wie schrecklich das auch einfach ist, wenn man 7 Jahre alt ist und die eigene Mutter stirbt. Aber wie gut sich das anfühlt, mit dir darüber zu reden und ja, wie wertschätzend ich das auch finde, dass du das tust. Und deswegen gehe ich mit einer Mischung aus Herz und Smiley.
Sehr schön, das freut mich.
Jetzt könntest du zum Schluss, wenn du willst, auch nochmal wild
auf jeden Fall.
Do it!
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.